Welthandelsplatz 1, der Wissenspodcast der WU Wien.
Was würdest du ändern, wenn du monatlich 1200 Euro bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würdest?
Ich muss sagen, ich würde gar nichts ändern. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Lage. Ich habe auch das große Glück, dass ich von meinen Eltern sehr unterstützt werde und die Wohnung wird mir zur Verfügung gestellt. Das heißt, prinzipiell würde ich die Miete vielleicht selbst übernehmen und ansparen für die Zukunft und vielleicht auch was spenden oder so.
Ich hätte wahrscheinlich weniger Anreiz, was außerhalb der Uni zu machen und würde wahrscheinlich weniger Zeit darauf verwenden, mir Gedanken zu machen, was mir Spaß macht und woran ich gerne arbeiten würde. Und würde eigentlich mehr Zeit mit Freunden verbringen und chillen und irgendwie wahrscheinlich ein paar mehr Luxussachen mir gönnen.
Hallo, ich bin Angelo Sperg und hier an der WU im Institut für Nachhaltigkeitsmanagement tätig und gemeinsam mit WU-Verhaltensökonomin Susanne Fiedler möchte ich heute über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Willkommen zu einer neuen Folge von Welthandelsplatz 1. Diesmal im Fokus ein viel diskutiertes, ja fast schon kontroverses Thema. Bedingungsloses Grundeinkommen. Wo die Wahrheit liegt, das kann uns ein Stück weit die aktuelle Forschung beantworten. Und dazu haben wir heute eine echte Expertin auf dem Gebiet zu uns eingeladen. Susanne, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, in der Gesellschaft generell und auch in der Umfrage eben, haben wir gehört, dass es sehr ambivalente Meinungen zu dem Thema gibt. Überrascht dich das?
Überhaupt nicht. Vorher hätte es mich vielleicht überrascht, bevor ich mit der Forschung dazu angefangen habe. Aber seitdem wir diese Experimente machen zum Grundeinkommen, ist mein E-Mail-Postfach häufig voll von Leuten, die entweder sagen, genau das brauchst, unsere Welt braucht das. Und andere sagen, wenn ihr das macht, dann werde ich sofort aufhören zu arbeiten. Es ist ein sehr, sehr moralisch aufgeladenes Thema, es polarisiert. Die Leute sind häufig gar nicht so zugänglich zu Evidenz, sondern mehr so zu ihrem eigenen Bauchgefühl, was sie so glauben über die anderen Menschen um sie drumherum. Von daher wundert mich das gar nicht, dass wir da eher eine Verteilung haben, die sich an den Enden von einer Verteilung befindet.
Was hat dich dazu bewegt, dich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen zu befassen, das wissenschaftlich zu beforschen? Hast du einen persönlichen Zugang oder wo speziell liegt da dein Interesse?
Also ich bin ja Entscheidungsforscherin eigentlich von Hause aus und Psychologin. Das heißt, mich interessiert vor allem, unter welchen Bedingungen können Menschen gute Entscheidungen treffen, ihr Leben gut gestalten. Und damals, als der Verein und die Forscher, die schon da zu dem Grundeinkommen forschten, mich ansprachen, ob ich als Psychologin meine Expertise zum Projekt beitragen könnte, dachte ich, mega interessant. Eher so aus privatem Interesse, um ehrlich zu sein. Gar nicht so sehr aus wissenschaftlichem Original, weil eine Woche vorher hatte ich mit meinem Bruder am Ostertisch, glaube ich, gestritten darüber, was ein Grundeinkommen jetzt Schreckliches für die Welt bedeuten würde oder Gutes. Und ich hatte also keine wissenschaftliche oder politische Meinung zu dem Zeitpunkt und fand mega spannend, mit dem Verein zusammenzuarbeiten. Und so bin ich eigentlich recht blind in dieses Projekt reingestartet. Zwar mit der Expertise zu den Prozessen, aber ganz wenig Expertise zum Grundeinkommen.
Viele würden vermuten, wenn Menschen bedingungslos Geld bekommen, arbeiten sie weniger. Was zeigt da die Forschung wirklich? Was macht es mit Menschen?
Es ist überraschend, wie tief dieser Glaubenssatz in uns drin steckt, ne? Dass wenn wir bedingungslos Geld erhalten würden, wir sofort aufhören zu arbeiten. Gleichzeitig, wenn ich jetzt dich fragen würde und wenn du jetzt morgen plötzlich von mir 1200 Euro auf die Hand bekommst, du musst dafür nichts machen, was ist dein erster Schritt? Kündigst du dann bei der WU? I don't think so. Ja, und so geht es eigentlich den meisten Menschen. Also jeder denkt immer über sich selber, na, ich würde es nicht machen. Ich würde sicher weiter meine wichtige, interessante Tätigkeit machen. Aber die anderen, die würden sich sicher in die soziale Hängematte legen. Und dieser Gedanke ist weit verbreitet bei ganz vielen, unterschiedlichste Demografie. Meine Mutter glaubt das genauso sehr, wie das mein junger Bruder glaubt und wie das vielleicht auch die Oma um die Ecke glaubt. Und dieser Glaubenssatz, an dem müssen wir eigentlich ein bisschen arbeiten, ne? Weil das ja ein Menschenbild ist, das wir mit uns herumtragen. Und in diesem Sinne haben wir im Rahmen der Forschung natürlich immer wieder den Augenmerk darauf gelegt, herauszufinden, ist es denn tatsächlich so? Und viele Untersuchungen zeigen eigentlich, dass wir diese Effekte, die da antizipiert werden, nicht finden. Die Leute glauben nämlich, dass zum Beispiel wir circa 20% weniger arbeiten würden im Schnitt. Ja, wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht in Deutschland. Das ist, was sie annehmen, was unser Experiment alleine ausgelöst hat. Und die Antwort ist, im Rahmen von der Forschung, die wir machen und auch die andere Menschen machen, also in Finnland gibt es ähnliche Experimente, in den USA gab es auch Experimente, dass dieses Ausmaß an Arbeitsunterlassung nirgendwo stattfindet.
Wenn wir von dem einzelnen Menschen weg etwas herauszoomen, was sind die ökonomischen Mechanismen, die Sie beobachten?
Die ökonomischen Mechanismen, in meinem Sinne von der Markt, der mich jetzt irgendwie zwingt, was zu tun. Und das, was wir natürlich mit unserem Grundeinkommensexperiment herausfinden wollten, ist, was macht das Individuum? Wir sind also sehr auf dieser Ebene. Wir können ganz wenig oder auch eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts darüber sagen, wie würde sich jetzt zum Beispiel der Markt verändern? Weil wenn jetzt alle plötzlich ein Grundeinkommen erhalten, steigen dann die Mieten? Oder werden dann halt einfach Lebensmittel teurer oder werden die Löhne geringer, weil man hat ja jetzt schon 1200 Euro und der nächste Arbeitgeber denkt sich, na, da muss ich ja nicht mehr so viel bezahlen. Darüber wissen wir einfach nichts, wie so Dynamiken auf einer Makroebene letztendlich sich ausspielen würden. Was wir sehen können, ist, was das Individuum dann tut, wenn es dieses Geld hat, diese Sicherheit hat und was letztendlich Konsequenzen davon sind.
Über den wissenschaftlichen Diskurs hinaus, wenn wir quasi in den breiten Diskurs blicken, werden die vermeintlichen Effekte, die ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, überschätzt?
Voll. Also wir haben so repräsentative Umfragen gemacht in Deutschland, sowohl mit Leuten, die sozusagen in unserem Experiment waren, die einen, die also es sogar durchlebt haben und haben sie gefragt, was glaubt denn ihr, was jetzt hier rauskommt? Was denkt ihr, wie hoch die Effekte sind, wie stark die sind zum Beispiel auf der Ebene von, wie viele Leute werden jetzt aufhören zu arbeiten oder weniger arbeiten, in Teilzeit gehen? Aber auch, weil das war ein großer Augenmerk unserer Studie hinsichtlich deren soziale Einbindung und aber auch deren Wohlbefinden, also psychische Gesundheit, die Wahrnehmung von Autonomie und Entscheidungsfreiheit. Was machen die mit ihrer Zeit? Ja, werden die vielleicht risikosuchender? Also psychologische Konstrukte, die für ein gutes Leben im Grunde stehen. Und wir haben uns also angeschaut, was würde denn der typische Bürger in Deutschland glauben, was jetzt passiert? Und die haben sie wirklich sowas von verschätzt, sowohl nach oben als nach unten hin. Ne? Also nach unten hin im Sinne von, sie haben natürlich geglaubt, dass viele aufhören zu arbeiten. Das zeigen wir nicht. Sie haben aber auch zum Beispiel geglaubt, dass wir circa 30% glücklicher werden, nur weil wir jetzt plötzlich Grundeinkommen kriegen. Nun 30% ist etwas, das ist nicht sichtbar in der Gesellschaft. Also ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal 30% glücklicher waren. Das geht's ja nicht um den einen Jubelmoment, sondern um Monate. Ja, sondern wir zeigen halt Effekte zum Beispiel auf Zufriedenheit, die so ein Grundeinkommen auslösen kann und circa demselben Unterschied zwischen Leuten, die frisch verheiratet sind und frisch geschieden. Da würde ich glauben, das ist ein ganz schön großer Unterschied. Also den erlebe ich bei meinen Freunden. Da weiß ich, wie sich das anfühlt. Aber gleichzeitig ist dieser Effekt halt keine 30% groß, ja, sondern wir sind halt eher in einem 8%, 9% Bereich. Von daher, ja, wir überschätzen und unterschätzen die Effekte und wir sind offensichtlich nicht gut da drin, eine Idee darüber zu haben, was dieses Geld eigentlich mit uns machen würde, worein wir das investieren und was das dann für Konsequenzen hat.
Die Forschung zeigt also, wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, ändert deshalb kaum jemand sein Verhalten am Arbeitsplatz. Die allermeisten bleiben in den Jobs.
Ja und nein. Also durch das Treatment, also in unserem Sinne, ja, das war ja ein Randomized Control Trial. Wir haben also einen Teil der Leute jeden Monat 1200 Euro gegeben, die sie ausgeben konnten für was immer sie wollten. Und es gab eine große Kontrollgruppe, die genauso sozusagen statistische Zwillinge sind und die dieses Geld nicht erhalten, aber ansonsten auf allen Dimensionen einfach gleich sind. Und da konnten wir also über 3 Jahre jetzt beobachten, was machen die unterschiedlich, weil alle hatten dieselbe Chance, das Geld zu bekommen, war eine Lotterie. Aber gleichzeitig hatten halt nicht alle das Glück, sie zu gewinnen. Und wenn wir uns dann anschauen, in welcher Form diese beiden Gruppen sich jetzt voneinander unterscheiden, dann sehen wir zum einen, viele wechseln den Job. Aber das liegt daran, dass die Leute zwischen 20 und 40 sind. Das machen sie in der Kontrollgruppe als auch in unserer Grundeinkommensgruppe. Was wir aber tatsächlich sehen, basierend auf dem Treatment, also die Leute, die Grundeinkommen bekommen, sind tatsächlich zufriedener mit dem Job, in dem sie sind. Das heißt, sie scheinen andere Entscheidungen getroffen zu haben, in welche neuen Jobs sie sich rein selektieren oder aber auch, wie zufrieden sie sind mit dem Job, in dem sie sich im Moment befinden. Weil vielleicht reicht's manchmal zu glauben, hey, mein Chef, der kann mir eigentlich nichts. Ja, wenn der mich jetzt ärgert, dann gehe ich halt. Ich habe ja das Grundeinkommen. Und dass alleine der Gedanke, die Sicherheit, diese Entscheidungsfreiheit zu haben, dass die allein schon eine ganz, ganz große Freiheit schafft, die dann auch mich sich auf mein seelisches und psychisches Wohlbefinden auswirken kann.
Lassen Sie uns über die Methode sprechen, die Sie angewendet haben. Ihre Studie basiert auf einem großen Experiment in Deutschland. Was macht dieses Experiment so besonders?
Ja, ich habe es gerade angesprochen, es ist ein Randomized Control Trial. Das heißt, uns interessiert die Kausalität. Also wir wollen wirklich wissen, kann das Geld den Unterschied machen? Weil wenn ich mir anschaue, ob Leute, bevor sie Geld haben und nachdem sie Geld haben, ne, da kann sich ganz viel verändern. Allein in den 3 Jahren, was da für unterschiedliche politische Probleme aufgetaucht sind. Wir haben den Krieg der Ukraine, wir haben verschiedenste Ölpreisprobleme. Es war einfach ganz schön viel los, wo natürlich so welche Sachen wie psychische Gesundheit hoch und runter gegangen sind in der Bevölkerung. Dasselbe gilt auch für zum Beispiel Risikoaversion, Dinge, die halt sich bewegen, basierend auf dem, wie die Welt sich halt verhält. Nun, um rauszufinden, ob Dinge halt auf ein Grundeinkommen zurückzuführen sind, brauche ich also 2 Gruppen, die ich mir angucke, die parallel die ganze Zeit durch dieselbe Welt laufen und bei denen sich im besten Falle nur eine einzige Sache unterscheidet, und das ist die Überweisung der 1200 Euro jeden Monat. Und das haben wir probiert, indem wir wirklich sehr viel Mühe darauf verwendet haben, möglichst gleiche Gruppen zu schaffen am Anfang. Das macht man, indem man eine Randomisierung macht, die geblockt ist auf bestimmte Variablen. Das kann Gender sein, also das kann Geschlecht sein, das kann Alter sein, das kann Einkommen sein und solche Sachen. Wir haben also in unserem Experiment wirklich versucht, alles so gut es geht, wie das heute im Feld möglich ist, zu kontrollieren und haben deshalb auch ein paar Entscheidungen treffen müssen als Wissenschaftlerin, die die Aussagen des Experiments auch einschränken. Also zum Beispiel ist die Gruppe, die wir untersuchen, das sind die 20- bis 40-Jährigen. Das sind Leute, die zwischen, ich glaube, 2.600 und 2.100 Euro verdienen. Ja, da kann ich mich vielleicht um 200-300 Euro gerade vertun. Das sind Leute, die in einem Einzelhaushalt leben. Warum haben wir das gemacht? Weil wir wollten, dass die Heterogenität im Sample, das heißt die Unterschiedlichkeit der Leute, nicht zu stark ist. Weil Sie können sich sicher gut vorstellen, die Mutter mit 5 Kindern, ja, die alleinerziehend ist, wird sehr anders mit diesen 1200 Euro umgehen und umgehen müssen, als beispielsweise der 50-jährige alleinstehende Mann in einer Managementposition. So, wir sind also hin zu einem eher homogenen Sample von Leuten, die fast alle arbeitstätig waren zum Zeitpunkt der Studie, keine abhängigen Kinder zum Beispiel oder Verwandte haben und entsprechend alleine leben und ein bestimmtes mittleres Einkommen haben in Deutschland. So, dementsprechend kann man jetzt schlecht sagen, das würde für alle Menschen überall auf der Welt diesen Effekt haben, aber wir können diesen Effekt zumindest sehr präzise schätzen. Warum diese Gruppe? Die Gruppe fanden wir halt besonders spannend, weil das sind die Leute, die das Grundeinkommen ja auch tragen müssten. Das sind Leute, die arbeiten, die Steuern bezahlen und die wählen müssten für so einen Wechsel in der Art und Weise, wie unser Sozialsystem funktioniert. Und sie sind entsprechend eine große Gruppe und sind welche, vor denen wir Angst haben. Weil wenn die Leute aus dem Arbeitsmarkt aussteigen, ja, die aktiven, jungen, arbeitsfähigen Leute auf dem Arbeitsmarkt, die nicht durch zum Beispiel Kinderverpflichtungen unter Umständen tatsächlich sinnvollerweise vielleicht Arbeitszeit reduzieren würden. Deswegen haben wir uns die angeguckt.
Das heißt, bedingungsloses Grundeinkommen, 1200 Euro monatlich für 3 Jahre. Was sind die Erkenntnisse? Was lernen Sie aus diesem groß angelegten Experiment?
Ganz, ganz viele Sachen. Aber ich glaube, die spannendsten für mich sind halt, also dass halt Autonomie einfach ein extrem großer Treiber ist von unserer Lebenszufriedenheit. In dem Moment, wo wir den Leuten diese Finanzspritze geben, erleben sie sich in einer Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Und diese Handlungs- und Entscheidungsfreiheit ist kontinuierlich da über das ganze Experiment und sogar, das ist eigentlich noch cooler, danach. Wir sind ja jetzt 1 Jahr nach der letzten Auszahlung, 1,5 Jahre fast schon, und immer noch sind die Effekte in Nachfolgestudien sichtbar. Das bedeutet, die sind noch ca. 80% so stark, wie während sie das Geld bekommen haben. Das heißt, wir scheinen mit diesen Finanzspritzen über die 3 Jahre hinweg tatsächliche Veränderungen in deren Leben ausgelöst zu haben, die dazu führen, dass sie sich jetzt mehr in der Autonomie, mehr in der Entscheidungsfreiheit befinden. Das wiederum hat Konsequenzen für ihre psychische Gesundheit. Wir sehen große Effekte auf, wie geht's mir, was für einen Lebenssinn nehme ich eigentlich wahr, ja, Depressionsskala, wahrgenommener Stress, da sehen wir positive Effekte. Und das kann man natürlich gesamtgesellschaftlich auch mal überlegen, was das bedeutet. Ja, das ist weniger Belastung für ein Gesundheitssystem langfristig. Das sind Leute, die jetzt vielleicht in Jobs sitzen, die sie langfristig auch machen wollen und entsprechend nicht ständig wechseln müssen. Das sind also weniger Wechselkosten für die Industrie. Ja, da sind also ganz viele positive Sachen, die dranhängen. Was wir nicht gefunden haben auf der anderen Seite, ist ein Effekt auf die Arbeitsleistung. Ja, also nicht eine verstärkte Teilzeit oder Stundenreduktion. Das heißt, da gibt es sicher Veränderungen. Also wir sehen durchaus, auf Einzelebene Leute haben ihre Jobs geändert. Manche haben auch eine neue Ausbildung begonnen, sind ins Studium gegangen und haben sich also erlaubt, mit dem Geld in ihre Weiterbildung zu investieren. Aber dass jemand jetzt einfach sich hinsetzt und sagt, mach nichts mehr, diesen Fall sehen wir gar nicht. Und das ist schon beachtlich, weil, um ehrlich zu sein, auf so einer großen Tafel im Büro hatten wir alle unsere Prognosen abgegeben vor der Studie und keiner von uns hat diesen niedrigen Effekt geschätzt. Ja, da sind wir ähnlich wie die Leute in Deutschland.
Was hätten Sie geschätzt?
Ich habe tatsächlich geglaubt, dass mindestens 20% der Leute einfach aufhören oder sich entsprechend in Teilzeit begeben. Far from truth.
Basierend auf dem wissenschaftlichen Diskurs und den Erkenntnissen des groß angelegten Experiments in Deutschland, was sind jetzt quasi die nächsten offenen Fragen für die Forschung?
Zum einen ergibt sich aus diesen Nachfolgeuntersuchungen für mich jetzt ein Gedanke, und das ist so ein temporäres Grundeinkommen, wie wir es ja jetzt ausgezahlt haben. Ja, weil viel Kritik steckt da drin, ja, aber es ist ja gar nicht lebenslang. Es ist ja gar nicht unconditional in dem Sinne. Es ist nicht bedingungslos. Gleichzeitig hat es offensichtlich trotzdem positive Effekte, obwohl es diese Bedingungslosigkeit und Lebenslänge nicht hat. Und ob man diese Erkenntnis nicht ganz systematisch nutzen könnte, um zum Beispiel, wie das in Österreich ja schon etabliert war, die Bildungskarenz zum Beispiel, in einem anderen Format auszurollen. Keine Ahnung, sowas wie jeder von uns hat ein Anrecht auf ein Jahr, zwei Jahre bedingungsloses Grundeinkommen im Rahmen seines Lebens. Und dafür muss ich keinen Antrag stellen oder großes Brimborium veranstalten. Darauf kann ich einfach zugreifen. Wenn meine Mutter krank wird, dann kann ich einfach in dem Moment sagen, okay, that's it, ich bin abgesichert. Ich muss nicht durch all diese brennenden Reifen springen, um zu sagen, dass ich wirklich bedürftig bin, sondern es gibt einfach eine nicht bedarfsgeprüfte Auszahlung des Geldes. Und da könnte man hindenken, zum Beispiel, es gibt natürlich jetzt auch viele Simulationen basierend auf den Daten, weil die Simulationen, die derzeit kursieren, die kursieren immer auf Daten von vor, ich weiß nicht mehr, 30 oder 40 Jahren aus den Niederlanden, und die überschätzen systematisch den Effekt der Leute, die aufhören zu arbeiten. Und dann ist die Antwort natürlich in jeder Debatte, wir können uns kein Grundeinkommen leisten, weil dann kriegen wir nicht genügend Steuern rein. Jetzt haben wir einen weiteren Datenpunkt geliefert, um diese Annahme erstmal ein bisschen ins Wanken zu bringen, und da könnte man erstmal weiterarbeiten. Wir sind auch zum Beispiel im Moment super interessiert daran, wie wir das koppeln können an demokratisches Engagement. Also wie können wir ein Grundeinkommen eigentlich benutzen, um Leute wieder in ihre eigene Kraft zu bringen, in ihre kollektive Entscheidungsfreiheit. Ja, weil oft fühlt sich der Alltag schon so an, als hätte ich eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, diesen ganzen Wirrwarr von Informationen, aber auch von politischen Dimensionen noch wahrzunehmen, und man ist müde dementsprechend. Und kann man vielleicht mit so einem Grundeinkommen auch wieder Zugang schaffen für alle zu einer Demokratie. Also da gibt es ganz viele Ideen, die in unseren Forscherköpfen rumschwirren, und der Verein ist extrem forschungsoffen und hat das auch als eins seiner Vereinsziele tatsächlich definiert und ist da offen für die nächsten Schritte.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Was ich mitnehmen werde: Ein Grundeinkommen führt nicht automatisch zu großen Veränderungen am Arbeitsplatz. Ganz viele bleiben in ihren Jobs, nur sehr wenige wechseln quasi wahrscheinlich nicht mehr, als sonst auch den Job wechseln würden. Ein Grundeinkommen kann dazu führen, dass sowohl die Lebenszufriedenheit steigt, als auch sich die mentale Gesundheit verbessert. Und empirische Forschung ist dringend notwendig, um ideologische Debatten zu versachlichen. Zum Schluss des Podcasts jetzt noch zwei persönliche Fragen. Hand aufs Herz, gibt's was, das Sie kürzlich überrascht hat?
Ja, mich hat leider überrascht, dass selbst wenn man Evidenz liefert, dass bestimmte Annahmen, die man so mit sich rumträgt, und Stereotype über Menschen zum Beispiel, dass sie einfach sich sofort in die soziale Hängematte legen, sobald sie nicht mehr arbeiten müssen, dass die echt sehr schwer aus den Köpfen rauszubekommen ist, selbst mit Evidenz. Selbst bei intellektuell wirklich extrem gut ausgestatteten Leuten, die in der Politik und in der Wissenschaft tätig sind, die dann sehr gern einfach die Ergebnisse trotzdem wieder in ihr bestehendes Narrativ rein drücken. Also das hat mich schon überrascht, in welchem Ausmaß diese motivierte Informationssuche so weit verbreitet ist. Und dafür müssen wir uns als Wissenschaftlerinnen einfach wirklich was überlegen, wie man nämlich gute Wissenschaftskommunikation machen kann, damit die Inhalte viel besser auch transportiert werden können, auch ohne Mittelsmänner durch Politik etc. Das ist, hat mich wirklich überrascht, wie viel man eigentlich arbeiten muss, damit das, was man gefunden hat, auch da ankommt, wo es eigentlich von Nutzen wäre.
Und was macht Hoffnung?
Ach, mir macht voll viel Hoffnung, um ehrlich zu sein, eigentlich jedes Mal, wenn ich mit einem von unseren Studierenden spreche, weil da steckt so viel Energie und Interesse an der Welt drin und so viele coole Ideen, wenn ich an Projekte hier bei Starting at WU zum Beispiel denke, wo einfach soziale und ökologische Projekte erdacht und bis zur Umsetzung von den Studierenden schon im ersten Semester wirklich in einer Form, also es ist Wahnsinn, ich finde das extrem hoffnungsvoll, weil das bedeutet, dass einfach die zukünftigen Mitarbeiter und Manager und Politiker dieser Welt oder zumindest in Österreich genau das schon mal gelernt haben. Wie kann man sehen, wo Bedarf ist in der Gesellschaft und wo kann ich was tun, was nicht nur einem geschäftlichen Ziel letztendlich und einem profitmaximierenden Ziel entspricht. Und das gibt mir extrem viel Hoffnung, weil ich einfach auch sehe, wie die Studierenden da aufgehen und kreativ sind und coole Angänge haben.
Vielen Dank, Susanne Fiedler, für diese Einblicke in die Verhaltensökonomie. Die Links zur Studie finden Sie in unseren Shownotes und wenn Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das gerne an research-communications@wu.ac.at und damit bis zum nächsten Mal am Welthandelsplatz 1.
Welthandelsplatz 1, der Wissenspodcast der WU Wien. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Shownotes. Abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.
Eine Produktion von Space Monkey Podcasts.